Das Lied war schon eine gute Einleitung von dem Riss, der sich auftut. Das wird heute Morgen genau das Thema sein. Vielleicht noch so eine Vorbemerkung. Ich habe es mir so zur Angewohnheit gemacht, jede Theologie daraufhin abzuklopfen auf zwei Punkte. Einmal, was sagt sie zur Auferstehung? Und das Zweite, was sagt sie zum Sündenfall? Weil ich glaube, dass in diesen beiden Brennpunkten, wie in Brennpunkten, den beiden Brennpunkten einer Ellipse sich genau das spiegelt, was Theologie zu sagen hat. Nimmt sie beides ernst. So, und heute geht es eigentlich um diesen einen Brennpunkt, den Sündenfall oder die Folgen des Sündenfalls. Und ich hoffe, ihr kriegt keinen Schrecken, wenn ich jetzt diesen äußerst erbaulichen Text lese. Ja. Ich lese aus Genesis 3, also 1. Mose 3, von Vers 16 bis 24. Zur Frau sprach er: Viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann, aber er wird über dich herrschen. Zu Adam sprach er: Weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden um deinetwillen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden, von ihm bist du ja genommen. Denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück. Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott der Herr: Seht, der Mensch ist geworden wie wir. Er erkennt Gut und Böse, dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon isst und ewig lebt. Gott der Herr schickte ihn aus dem Garten von Eden weg, damit er den Ackerboden bestelle, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. So, ich hoffe, es hat keinen Schrecken gekriegt bei dem Text. Und trotzdem steckt da einiges Tröstliche drin, aber ich denke, das muss man rausarbeiten. Heute Morgen habe ich noch die Zeitung gelesen. Das mache ich mir immer, habe ich meistens zur Angewohnheit gemacht, zumindest irgendwo mal Nachrichten zu hören oder zu gucken, ist irgendwas Schlimmes passiert, damit man da in der Predigt nicht so ganz ahnungslos ist. Und dann stand dann tatsächlich in unserer Zeitung ein Interview mit Michael Gorbatschow, was ich nur überflogen habe, aber wirklich sehr interessant fand. Und natürlich steht dann so die ganze Zeit der deutschen Wiedervereinigung wieder vor einem. Das waren ja spannende Jahre, wer sich daran erinnern kann. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als der Sowjetkommunismus zusammenbrach. Und da dachten ja tatsächlich viele, jetzt bricht eine völlig neue Zeit an. Sowas haben wir noch nicht erlebt. Jetzt kommt was ganz Neues. Und so schrieb der Politwissenschaftler Francis Fukuyama 1992 ein Buch unter dem Titel The End of History and the Last Man, also das Ende der Geschichte und der letzte Mensch. Und in dem behauptete er, dass nun bald überall auf der Welt die Prinzipien von Liberalismus, Demokratie und Marktwirtschaft sich überall durchsetzen würden. Mit einem Sieg dieses politisch-gesellschaftlichen Modells würde der Kampf um menschliche Anerkennung und damit das wesentliche Antriebsmoment der Geschichte entfallen. Auch wenn Fukushima einige Schwachstellen im demokratischen Modell sah und kurzfristig keinen vollständigen Sieg der Demokratie vorhersagte, so war ihm doch klar, dass es über kurz oder lang zu einer solchen Entwicklung kommen muss, wo die Geschichte an ihr Ende angelangt ist und es keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr geben wird, weil letztlich die Vernunft gesiegt hat. Tja, wir wissen heute nur zu gut, dass es dazu nicht gekommen ist. Ja, dass sogar die politische Entwicklung geradezu bedrohlich anders gelaufen ist und läuft. Und manchmal, wenn man die Nachrichten sehen, dann kann einen die Angst packen, weil man so den Eindruck bekommt, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit weltweit auf dem Rückzug sind. Und auch in Russland ist nach dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus keinesfalls alles besser geworden. Russland rüstet zunehmend auf und wird zu einer Bedrohung für den Westen. Schade, wirklich schade. Wir standen so dicht davor, wieder ins Paradies zurückzukommen. Und dann das. Und dann das. Also ich will nun wirklich nicht behaupten, dass immer alles schlechter wird und dass der Weltuntergang immer jetzt unmittelbar bevorsteht. Das ist gar nicht so meine Art. Wer mich kennt, weiß das. Also darum geht's nicht. Aber trotzdem, warum ist das so? Wir wollen hierzu heute einen Blick auf die im Alten Testament bezeugten Folgen des Sündenfalls werfen. Es geht dabei, wie sonst in der Urgeschichte der Bibel, auch um ganz wesentliche Dinge unseres Menschseins. Wir bekommen sozusagen den Spiegel vorgehalten und es wird uns gesagt, guck mal, das seid ihr. So sieht's aus mit euch. Wer diesen Text auf sich wirken lässt, wenn man diesen Text auf sich wirken lässt, dann klingt das zunächst einmal sehr deprimierend. Also erbaulich war nicht so ganz ernst gemeint heute Morgen. Aber ich verrate euch ein Geheimnis. Als ich das meiner Schwägerin mitteilte, worüber ich predigen wollte, den Text, hat sie auch erstmal gesagt, ach schön, und dann haben wir beide heftig gelacht. Ja. Also. Aber trotzdem deprimierend. Frauen sollen unter Schmerzen Kinder gebären und im Schweiße seines Angesichtes soll man den von Unkraut überwucherten Ackerboden bebauen und seine Mahlzeiten einnehmen. Und Staub sind wir und zu Staub müssen wir wieder verfallen. Also das sind ja nur wirklich keine verlockenden Aussichten. Also, darf ein Frauenarzt bei einer Frau keine medizinischen Maßnahmen bei der Geburt anwenden, die die Schmerzen dieser werdenden Mutter erträglich machen? Also es muss doch wehtun, oder? Steht doch in der Bibel, ne? Die Geburt muss richtig wehtun, ja? Unter Schmerzen, ne? Also ist nichts mit ärztlicher Hilfe. Oder darf ein Ingenieur keinen Mähdrescher mit Klimaanlage konstruieren, der dem Bauern eine Ernte auch ohne Schweißausbrüche möglich macht? Geht auch nicht. Darf nicht sein. Also, entschuldigt, ist nicht ernst gemeint. Vorsicht. Gerade dieser Text kann sehr leicht missverstanden werden. Und er ist auch sehr häufig missverstanden worden. Darum geht es dem biblischen Verfasser überhaupt nicht. Aber was ist eigentlich die Aussage dieses Textes? Worum geht es da eigentlich? Und einen wichtigen Hinweis darauf liefert dieser Vers 24, den wir uns wirklich heute Morgen ganz intensiv angucken wollen. Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim, also die Engel, auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Der Menschen, der aus seiner ursprünglichen und wirklich auch harmonischen Beziehung mit Gott herausgefallen ist. Wir lesen das ja so, dass er so mit Gott im Paradies spazieren ging. Das war so ein Verhältnis von Nähe und auf du und du. Aber der ist herausgefallen. Diesem Menschen wird die Rückkehr hierzu verwehrt. Es gibt kein Zurück ins Paradies. Der Weg hierzu ist versperrt. Aber warum ist mir das jetzt so wichtig? Warum hack ich da jetzt so unerbittlich drauf rum? Ist ja fürchterlich. Weil dort, wo diese Warnung ignoriert wird, sich die Übertreter dieser roten Linie eine blutige Nase holen oder sich zumindest am Flammenschwert des Engels die Finger verbrennen. Gerade das 20. Jahrhundert ist voll von Beispielen, wo genau das passiert ist. Gut, Paradebeispiel ist hier natürlich der Kommunismus. Mit welcher Inbrunst wurde den Menschen das Bauern- und Arbeiterparadies und die klassenlose Gesellschaft versprochen? Und was ist letztlich herausgekommen? Die Hölle der Diktatur, der stalinistischen Säuberungen, der Verletzungen von Menschenrechten und Kriege. Dort, wo man das Paradies versprochen hatte, ist bisher in der Geschichte immer nur die Hölle herausgekommen. Dabei ist es auch interessant zu beobachten, dass es in den sozialistischen Bewegungen viele Juden gab. Trotzki zum Beispiel, aber auch eine Reihe anderer. Allerdings muss man leider sagen, haben die meisten von ihnen den stalinistischen Terror nicht überlebt. Auch der Sowjetkommunismus war antisemitisch. Wir erleben ja gerade zur Zeit in sehr trauriger Weise, was Antisemitismus in Deutschland anrichtet. Aber wenn man sich das Ganze einmal näher anschaut, dann stellt man noch etwas anderes fest, nämlich, dass diese säkularen, diese weltlichen Juden, die ihrem Glauben an Gott abgeschworen hatten und zum Atheismus konvertiert waren, eine Prägung im Gepäck hatten, die sie interessanterweise nie wirklich verloren hatten. Es ist die alte messianische Hoffnung auf eine neue Welt des umfassenden Friedens und Wohlstandes. Israel erwartete diese Zeit erst mit dem Kommen des Messias. Erst wenn der kommt, dann würde es soweit sein. Dass dann diese große Umwälzung und nicht, um nicht zu sagen, diese Revolution möglich wäre. Aber für die säkularisierten Juden, die an keinen Gott und keinen Messias glaubten, konnte diese Revolution nur durch Menschen hervorgebracht werden. Menschen, die die richtige politische Ideologie vertraten und verinnerlicht hatten, die das richtige Klassenbewusstsein besaßen. Das Problem waren allerdings die Menschen, die dieser Heilslehre nicht folgen wollten. Schon die Rabbiner im Judentum hatten den Satz geprägt, dass wenn Israel nur einen Tag lang die Gesetze halten würde, dass dann der Messias sofort kommen würde. Ja, nur einen Tag die Gesetze halten, dann ist der Messias da. Die nicht zur Umkehr bereiten Menschen sind also immer das Problem. Man braucht den neuen Menschen für die neue Gesellschaft. Aber auch wir Christen glauben ja, dass Menschen neu werden müssen. Dass jemand von Neuem geboren werden muss, bevor er ins Reich Gottes kommen kann. Bitte, ein Wort Jesu. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Gott zwingt keinen dazu. Gott zwingt keinen dazu und er hat Geduld, auf jeden von uns zu warten, so wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da aber die marxistisch geprägten Kommunisten nicht so lange warten wollten, musste man diese Reaktionäre entweder umerziehen oder, wenn es so nicht ging, sich in den Arbeitslagern des Archipel Gulag sich zu Tode schuften lassen. So oder so musste das Problem schnell gelöst werden. Wir merken, wie dort, wo Dinge, die ursprünglich von Gott selbst gewollt waren, wie das Reich des Messias, die aber dann von Menschen pervertiert werden, dass da ganz fürchterliche Dinge herauskommen. Und die Ursache dieser fürchterlichen Verirrung in der Geschichte ist, dass man den Engel am Eingang des Paradieses nicht ernst genommen hat. Wir kommen nicht ins Paradies zurück. Und wer es dennoch versucht, erlebt das Flammenschwert des Engels und verbrennt sich die Finger oder noch viel mehr. Beispiele hierfür gibt es nicht nur im Kommunismus. Auch Ideologien anderer politischen Couleur liefern gutes Anschauungsmaterial. So, ich sage nur mal dieses, also wenn Israel nur einen Tag die Gesetze hält, dann kann der Messias kommen. Also wenn wir nur die Flüchtlinge in Deutschland alle los wären und wir Deutschen unter uns wären, dann würde es auch keine Kriminalität mehr geben. Und alles würde gut werden, weil unsere Rasse endlich ungestört unter sich leben kann. Das wollen uns die Rechtsextremisten weismachen. Oder wenn wir alle Autos aus den Straßen verbannen würden und uns nur noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen oder zu Fuß gehen würden und uns natürlich nur noch vegan ernähren würden und endlich getrennte Toiletten für alle 20 bis 30 vorkommenden Geschlechtsmöglichkeiten des Menschen schaffen würden. Ja, dann würde die Plünderung des Planeten aufhören und das Paradies für alle Menschen könnte endlich geschaffen werden. Das wollen uns politische Protagonisten auf der anderen Seite weismachen. Aber all das ist nur eine Seite. Hierbei dürfen wir auf keinen Fall stehen bleiben. Also wenn ich jetzt hier aufhören würde, würdet ihr alle traurig nach Hause gehen, wahrscheinlich mit Recht. Dass da noch etwas fehlt, daran werden wir eigentlich immer zu Weihnachten erinnert. Etwa wenn wir das Lied »Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich« singen. In der sechsten und letzten Strophe heißt es dort, »Heut schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies«, der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehre und Preis. Die Tür zum Paradies ist also doch wieder offen, war alles, was ich bisher dazu gesagt habe, falsch? Was machen wir jetzt damit? Wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr große Freude an Dialektiken habe. Ich muss das mal ganz kurz erklären. Das heißt also, es gibt eine Wahrheit und es gibt eine andere Wahrheit und die widersprechen sich anscheinend und trotzdem müssen wir sie beide stehen lassen. Also etwa gibt es eine Wahrheit, Gott ist Richter, wird keiner von uns bestreiten. Aber es gibt auch die Wahrheit, dass Gott gnädig ist, dass er sich des Menschen annimmt. Auch das ist eine Wahrheit. So, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Das ist so ein Spannungsbogen, den wir stehen lassen müssen. Oder eben diese Spannung, und darum geht es ja heute Morgen, dass jetzt schon und noch nicht, dass mit Jesus Christus schon etwas Neues angebrochen ist. Ja, das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus. Es ist schon da. Da, wo ich mit dem kleinen Finger die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes schon unter euch, schon da. Aber auf der anderen Seite, und das wissen wir zur Genüge, die Vollendung, dass es wirklich mal in Kraft kommen wird, das steht noch aus, das ist das noch nicht. Jetzt schon, aber auch noch nicht. Ja, es stimmt. Die Tür zum Paradies hat sich schon einen Spalt geöffnet. Es gibt so ein Lied, wo es dann zum Ausdruck kommt, habt keine Angst und fürchtet euch nicht. Mir ist es jetzt eingefallen. Und da heißt es in einer Strophe, dass die Tür zum Paradies sich schon einen Spalt geöffnet hat und dass schon ein Lichtschein aus dem himmlischen Festsaal in unsere irdische Wirklichkeit hineindringt. Da ist schon was. Da ist schon was da. Aber auch das noch nicht gilt. Gott hat zwar versprochen, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, nachzulesen in Offenbarung 21, aber das steht ja noch aus. Darauf warten wir ja noch. Dann aber wird die Tür völlig offen sein. Und das wird dann nicht unsere Leistung, sondern ausschließlich Gottes Werk sein. Und bis dahin müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der Engel mit dem flammenden Schwert uns den Weg ins Paradies versperrt. Ich finde es sehr befreiend, dass unser Gott Geduld mit uns hat. Dass er uns nicht in irgendein Paradies zwingen will, wo wir vielleicht gar nicht rein wollen. So nach dem Motto, da müsst ihr aber jetzt rein. Aber wir wollen gar nicht. Politiker können damit sehr viel intoleranter und bevormundender sein, als es unser Gott je sein könnte. Wir erinnern uns noch daran, dass es diese unmenschliche Mauer in Deutschland gab, die Menschen daran hindern sollte, sich von der Zwangsbeglückung im Bauern- und Arbeiterparadies in Sicherheit zu bringen. Aber im Gegensatz zu vielen Politikern setzt unser Gott nicht auf Verbote und Verordnungen. Klar, es gibt die 10 Gebote, aber das ist nicht der Kern. Gott setzt nicht auf Verbote und Verordnungen. Das meinen wir Menschen manchmal so. Sondern er will unser Herz gewinnen. Er möchte, dass wir Vertrauen zu ihm fassen. Gott sehnt sich danach, dass wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott setzt auf Freiwilligkeit. Gott glaubt an uns Menschen und er vertraut uns, auch wenn wir ihn oft enttäuschen und ihm davonlaufen. Und wir kennen vielleicht dieses Wort, dass selbst da, wo unser menschliches Herz uns anklagt, Gott größer ist, als unser Herz und uns freispricht. Von Wladimir Iljitsch Uljanow genannt Lenin hingegen stammt der vielsagende Satz: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Auch wenn die Politikverdrossenheit in Deutschland stark zugenommen hat, ist es doch immer noch so, dass immer dann, wenn Probleme auftauchen, sofort der Ruf nach dem Staat laut wird, der es dann richten soll und Kontrolle ausüben soll. Die Idee, dass Bürger die Dinge ehrenamtlich und freiwillig in die Hand nehmen, hat bei uns leider immer weniger Konjunktur. Deshalb fand ich das so gut, dass du heute Morgen auch mal die Menschen erwähnt ist, die bei der Feuerwehr sind, bei der Freiwilligen Feuerwehr, die sich freiwillig hier für unser Land einsetzen. Und wenn man so mal die Berichte hört, dann sieht man, dass viele Freiwilligen Feuerwehren Probleme haben, Nachwuchs zu finden. In einem Land, habe ich das sogar gehört, in einem Ort, Dorf, musste sogar der Bürgermeister jemanden freiwillig dazu, nicht unfreiwillig dazu verdonnern, dass er da mitmacht. Das geht per Gesetz, das ist möglich. Aber es ist schon eine Frage, warum engagieren wir uns nicht? Dass wir uns in der Gemeinde engagieren, gut, aber was machen wir in der Welt? Die Frage müssen wir uns ja auch mal stellen. Es ist gut, wenn wir hier alle so beisammen sind, ja, das ist richtig, das ist wichtig. Aber was machen wir draußen? Bei den Menschen. Und das Schöne ist, dass Gott eben nicht so ist wie wir Menschen. Man sagt, nee, komm, lass mich das mal selber machen, sondern er traut es uns zu, Dinge zu tun. Er vertraut uns. Er beruft einzelne Menschen und vertraut ihnen seine Botschaft an. Er lässt sie Dinge tun, die die Tür zum Paradies einen Spalt weit öffnen, sodass das Licht des Himmels wirklich in unsere Welt hineinfällt. Und ich glaube, dass an dieser Stelle auch deutlich wird, wie wir Christen in dieser Welt wirken sollen und können. Ja, diese Welt soll uns nicht gleichgültig sein. Aber wir dürfen und sollen uns, wir sollen uns in dieser Welt engagieren, auch politisch und natürlich auch diakonisch. Wir sollen als Christen an den Strukturen dieser Welt mitarbeiten und dafür sorgen, dass sie menschlicher werden. Wir dürfen dankbar sein über die vielen Dinge, die uns schon geglückt sind und wo konkrete Verbesserungen gelungen sind, trotz allem verbliebenen Elend in dieser Welt. Christen haben an vielen Stellen dazu in vielen Ländern mitgeholfen, dass unsere Welt humaner und freier geworden ist. Wir waren es, die mitgeholfen haben, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Also, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, William Wilberforce, englischer Unterhausabgeordneter, war Christ. Er hat Jahrzehnte gekämpft, um den Sklavenhandel im britischen Empire abzuschaffen. Er war übrigens ein geistlicher Ziehsohn von John Newton, einem ehemaligen Sklavenhändler, dem wir dieses wunderschöne Lied Amazing Grace verdanken. Und die ersten Gewerkschaften in England sind nicht von Sozialisten gegründet worden, sondern von Methodisten, von Christen. Ja. Also es gibt genügend Menschen, oder Martin Luther King, der sich für die Bürgerrechte farbiger Menschen in den USA eingesetzt hat. Also Christen haben wirklich an vielen Stellen mitgeholfen. Sie haben in der Politik mitgewirkt und auch am Aufbau der Demokratie in Deutschland mitgearbeitet. Und ich denke, das sollten wir nicht vergessen. Das war ganz wichtig. Es lohnt sich hier zu engagieren. Aber wir sollten uns ganz klar und eindeutig davor hüten, zu glauben, dass wir damit ideale Verhältnisse auf dieser Erde schaffen und das Paradies wiederherstellen können. Denn diese irdischen Pseudoparadiese funktionieren nur, wenn alle Menschen, die darin wohnen sollen, perfekt sind und die gleichen Vorstellungen und Überzeugungen haben. Und damit werden wir dem einzelnen Menschen nicht gerecht. Wir sind keine Engel, sondern Menschen, die fallen und schuldig werden. Und wir werden die Menschen nicht so verbessern können, dass sie in ein solches Paradies passen würden. Nein, Gott wartet auch nicht darauf, dass wir uns bessern. Er zwingt uns nicht in eine Einheitsschablone, die uns verbiegen und fertig machen würde. Er schickt uns nicht in irgendwelche Umerziehungslager. Gott baut mit fehlerhaften Menschen sein Reich. Gott schreibt auch auf den krummen Linien unseres Lebens gerade. Und er liebt uns nicht, weil wir so vollkommen und wertvoll sind, so hat es der Theologe Helmut Thielke mal ausgedrückt, sondern wir sind so wertvoll, weil er uns liebt. Gott hat nicht seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt, weil diese Welt so ein paradiesischer Ort ist, sondern er ist in Jesus Christus Mensch geworden, um uns zu retten und uns in unserer Unvollkommenheit nahe zu sein. Er ist zu uns gekommen, weil er uns liebt. Und weil er uns liebt, hält er unsere Unvollkommenheit aus. Wenn jemand Läuse hat, dann pflegen wir ja Abstand zu einem solchen Zeitgenossen zu halten. Also wie gesagt, ich stamme ja aus dieser Gemeinde, bin hier getauft worden. Sogar noch Urgroßeltern gehörten dazu, also Jugendarbeit, die sah früher etwas anders aus, haben so manche merkwürdigen Spielchen gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass da zwei auf der Bank saßen, einer kratzte sich, ja, und dann floh eine Person und dann kam so dieser Spruch, Flöhe habe ich gerne, aber eine Bank für mich alleine. Ja. Gut, früher konnte man dann noch drüber lachen. Aber ja, wir pflegen Abstand zu halten zu solchen Zeitgenossen. Nicht zu unser Gott. Unser Gott hält unsere Flöhe und Läuse aus, wenn ich das mal so sagen darf. Er hält sie aus. Er verstößt uns nicht. So wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn ja auch nicht gesagt hat, du musst sie erst mal waschen. Ja. Siehst ja fürchterlich aus. Hilft sich hinter Waschen. Hinter ist er unter die Dusche gegangen, hat neue Kleider bekommen, alles gut. Aber er hat ihn erst mal so angenommen, wie er ist. Und Gott findet Wege und Möglichkeiten, um mit unseren Unzulänglichkeiten klarzukommen. Und ich denke, wenn wir irgendwo die Kunst des Möglichen lernen können, dann bei unserem Gott, bei Jesus Christus, unserem Herrn. Und in der Politik, wir sollten nur den Politikern Vertrauen schenken, die sich dieser Kunst des Möglichen verschrieben haben. Wir sollten uns vor denen hüten, die uns das Paradies auf Erden versprechen und die zu keinen Kompromissen bereit sind. Der Kompromiss ist kein Zeichen von Schwäche, sondern er ist ein notwendiges Zeichen, die notwendige Kunst in einer Welt voller Widersprüche und der verschlossenen Tür zum Paradies, das Chaos zu verhindern und menschenwürdiges Leben möglich zu machen. Der Kompromiss ist die Stärke unserer Demokratie. Und wir sollten uns hineinnehmen lassen in diese große Bewegung unseres Gottes, für diese Welt da zu sein, auch wenn sie kein Paradies ist. Der amerikanische Theologe Harvey Cox, übrigens auch ein Mitkämpfer von Martin Luther King in der Bürgerrechtsbewegung, der berichtete einmal von einer Begegnung mit Studenten in Ostdeutschland, lange vor dem Mauerfall, wahrscheinlich 60er Jahre irgendwann. Und sie berichteten ihm von einem internationalen Treffen, zu dem auch Studenten aus ihrem Land gereist waren. Es waren alles handverlesene und von der Stasi auf ihre politische Zuverlässigkeit überprüfte Leute. Und trotzdem nutzte eine große Zahl von ihnen die Gunst der Stunde und setzte sich in den Westen ab. Wenn man uns Christen geschickt hätte, sagten die jungen Christen Harvey Cox, dann wären wir alle zurückgekommen. Das ist der Unterschied zwischen ihnen und uns. Sie haben nur ihre Karriere im Kopf. Dieses Land bedeutet ihnen nichts. Wir aber lieben unser Land und möchten es verändern und daran arbeiten. Und der Osten Deutschlands war, wie wir wissen, ein Unrechtsstaat und wirklich kein Paradies. Wir Christen haben da wirklich eine andere Perspektive. Gerade weil wir wissen, dass diese Welt nicht perfekt ist, dass nicht alles Eitel, Freude, Sonnenschein ist. Gerade weil wir wissen, dass das Paradies verloren ist und diese Welt nicht das Letzte ist, sondern Gott einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, in der das Leiden und der Tod endgültig überwunden sein wird. Gerade deshalb können und dürfen und sollen wir diese Welt lieben. Und zwar nicht so, wie wir sie uns zurechtmalen, wie sie sein könnte, sondern so, wie sie wirklich ist. Nicht unser Wunschbild, unser Zerrbild, sondern dieser Welt, so wie sie ist, ins Auge sehen und sie trotzdem annehmen und lieben, weil Gott das auch getan hat. In Jesus Christus. Gott selbst hat sich ja für diese Welt, Gott selbst hat ja diese Welt, wie wir es Johannes 3, Vers 16 nachlesen können, als Wort Jesu an Nikodemus, er hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gegeben hat. Und warum sollten wir uns da zurückhalten? Wir können hier Zeichen der Hoffnung aufrichten, Zeichen dafür, dass sich die Tür zum Paradies einmal endgültig öffnen wird. Aber das wird dann nicht unser Verdienst sein, sondern das wird Gott ganz alleine tun. Wir werden dann nichts mehr tun, sondern wir werden, um ein Bild aus Psalm 126 zu gebrauchen, wir werden dann nur noch sein wie die Träumenden. Wir werden dann wirklich noch die Augen aufreißen und uns fragen, ist das möglich? Und darüber dürfen wir uns freuen. Und darauf dürfen wir uns freuen.